Und zwar gerade nachdem Paulus in den Versen 6 bis 8, die wir letztes Mal noch behandelt haben, ankündigt, dass er unmittelbar vor seinem Tod steht. Und zwar wusste er, er wird durch Kaiser Nero enthauptet werden und in die himmlische Herrlichkeit gehen. Und nun kommen wir zu Vers 9. Darf ich bitten, Jerry?
Befleißige dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und die Brüder alle. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Amen.
Es ist wichtig, dass man den Zusammenhang der Gedanken in einem Abschnitt versucht zu erfassen. Man könnte denken, ab Vers 9 kommt ein ganz anderes Thema. Also in den Versen 6 bis 8 spricht Paulus über sein Sterben und dann spricht er über ganz andere Dinge. Aber wir wollen gleich den Zusammenhang zwischen Vers 8 und 9 herausarbeiten. Lies du nochmals vor, Jerry, Verse 6 bis 8.
Denn ich werde schon als Trankopfer dargebracht und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben.
Danke. Paulus sagt, dass er das Ziel erreicht hat. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Das Leben des Christen wird ja gesehen als eine sportliche Hochleistung in der Rennbahn. Wenn wir kurz aufschlagen in 1. Korinther 9, beispielsweise, das Bild vom Sportkampf wird an verschiedenen Stellen verwendet. Darf ich bitten, Jerry? 1. Korinther 9, Verse 24 bis 27.
Wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe daher so, nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde.
Ja, also hier wird vorgestellt, die Gläubigen sind in der Rennbahn und es geht darum, alles zu geben. Und so besteht die Möglichkeit, am Schluss auch eine Belohnung für den Lauf zu bekommen. Hier sehen wir, wenn von Krone die Rede ist, griechisch Stephanos, das kann eine Königskrone sein, oder ein Siegeskranz im Sportkampf. Und hier wird klar, eine unvergängliche Krone, es wäre besser zu sagen, ein unvergänglicher Siegeskranz. Und nun zeigt dieser Abschnitt, wie man eben hier versagen kann. Aber Paulus kann hier bezeugen, im Jahr 66, 67, als er in der Todeszelle war in Rom, in diesem schrecklichen, unterirdischen, lichtlosen Verlies, da kann er sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Und weiter haben wir letztes Mal auch gesehen, ich habe den Glauben, das heißt das Glaubensgut, bis zum Schluss festgehalten und nicht Wahrheiten zwischendurch über Bord geworfen. Das heißt, ich habe den Glauben bewahrt. Und er weiß, fortan liegt bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und nun sehen wir in Vers 9 eine ganz frustrierende Feststellung des Apostels. Er sagt, Timotheus, befleißige dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat. Wer war Demas, der seinen Missionsdienst in Zusammenarbeit mit dem Apostel Paulus aufgegeben hatte aus Weltliebe? Wer war dieser Demas? Wo finden wir ihn noch weiter in der Bibel? Kolosser 4. Kolosser 4, schlagen wir auf. Und bedenken in der Zwischenzeit beim Aufschlagen, Kolosser Brief wurde geschrieben 62 nach Christus. Der 2. Timotheusbrief, der letzte von Paulus, 66, 67. Also 4, 5 Jahre vorher. Da grüßt Paulus in Kolosser 4. Zuerst richtet er Grüße aus von 3 jüdischen Brüdern. Vers 10. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas. Und schließlich Vers 11. Und Jesus, genannt Justus. Von diesen dreien sagt er, die aus der Beschneidung sind. Das sind Juden, die zum Glauben gekommen waren. Und dann kommen 3 Grüße von Nichtjuden ab Vers 12. Liest du?
Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas.
Ja, 3 Brüder, Epaphras, Lukas, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und hier wird klar, was wir übrigens auch aus der frühchristlichen Überlieferung wissen, außerbiblisch, er war kein Jude. Aber man muss sagen, er hatte eine solche Kenntnis des Judentums, bis in feinste Nuancen und Details. Das sieht man aus dem Lukas-Evangelium. Das ist jemand, der ein absoluter Kenner ist, der lebte in der Welt des Judentums. Und auch in der Apostelgeschichte ist das sehr, sehr deutlich. Und dann wird noch Demas erwähnt. Und was auffällt? Ein Gruß von Demas. Weiter nichts. Zu den Einzelnen hat er immer etwas zu sagen, nicht wahr? Von Epaphras betont er, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit ringt in den Gebeten. Und es ist ihm so ein Anliegen, dass ihr wirklich im Glauben zu einer totalen und völligen Festigkeit kommt. Der setzt sich mit allem ein, dass die Gläubigen wirklich verwurzelt werden in Christus, verwurzelt werden im Glauben. Und dann haben wir auch Lukas, hier sehr kurz, der geliebte Arzt. Er sagt nicht der hochberühmte Arzt, sondern der geliebte Arzt. Das ist einer, der in dieser Arbeit als Arzt wirklich treu war. Das ist die Sache. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche großen Karrieren verfolgen. Aber wenn der Herr einem zeigt, das ist mein Weg, das ist dein Weg, dann einfach mit Treue und Hingabe. Und darum konnte ja der Herr auch Lukas benutzen, um das Lukas-Evangelium zu schreiben. Das stellt Jesus Christus vor mit der Betonung, die Menschwerdung, also der wahre Mensch. Das ist also auch das Evangelium, das am meisten über die Jungfrauengeburt berichtet. Und das wurde geschrieben von einem Arzt, einem Spezialisten für Menschen. Nicht wahr? In Kontrast eben zu dem Johannesevangelium, wo die Betonung darauf liegt, Jesus Christus ist Gott. Darum wird das auch gleich von Anfang an betont. Übrigens im ersten Satz, nicht erst im zweiten Vers, wo es heißt, und das Wort war Gott, sondern im Anfang war das Wort. Und jeder, der zu Hause ist im Judentum, weiß, Memra, das Wort, das ist in den aramäischen Targumim immer wieder ein Ersatzname für den unaussprechlichen Gottesnamen. JHWH geschrieben, der Ewige, der Unwandelbare. In deutschen Übersetzungen Herr mit Großbuchstaben, das macht klar, der Ewige, der Unwandelbare. Aber ein Ersatzwort, um diesen Namen nicht auszusprechen, war in den aramäischen Targumim das Wort. Also der Memra, Dadonai, das ist der Ewige. Von Jesus Christus heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, der Vater, der Sohn in Gemeinschaft mit dem ewigen Vater. Und das Wort war Gott. Und so weiter. Also, aber Lukas betont die Menschheit und Gott konnte diesen geliebten Arzt brauchen für das Lukas-Evangelium. Und dann bleibt noch ein Gruß von Demas. Das war's. Das kam offensichtlich nicht von heute auf morgen, dass dieser Demas schließlich alles aufgegeben hat und den jetzigen Zeitlauf, den Zeitgeist liebgewonnen hat. Ja, schauen wir noch einen Brief an, der gleichzeitig zusammen mit dem Kolosserbrief verschickt wurde, nämlich Philemonbrief. Philemon lebt ja in Kolossä. Und dort wird eben auch nochmals gegrüßt. Liest du, Jerry, Verse 23 und 24.
Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter.
Ja. Gut, man kann sagen, auch von den anderen wird nicht jetzt viel gesagt, da zweitens ab Markus. Aber in dieser Liste ist Demas und es wird einfach gesagt, er ist ein Mitarbeiter. Und das ist traurig. Von den anderen erfahren wir in der Bibel noch mehr. Und noch Positiveres. Markus, Aristarchus und Lukas an anderen Stellen. Aber hier wird Demas noch erwähnt und er ist einfach ein Mitarbeiter des Apostels Paulus. Aber ein Mitarbeiter, der 4-5 Jahre später die Welt liebgewinnt. Und was bedeutet dieses Wort, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat? Wie könnte man Zeitlauf definieren, umschreiben, was da gemeint ist?
Diese
Epoche.
Wie? Die Epoche.
Ja, die Epoche ist das griechische Wort Aion. Das bedeutet Zeitalter. In gewissen Zusammenhängen heißt es sogar Ewigkeit. Aber es ist auch das typische Wort für eine geschichtliche Zeitepoche, aber mit Bezug zu den Gedanken und Strömungen, die eine bestimmte Epoche kennzeichnen. Und darum kann man wirklich das Wort Aion hier übersetzen, nicht nur mit jetzigen Zeitlauf, sondern den jetzigen Zeitgeist. Das Wort Zeitgeist ist ein fantastisches Wort. Das ist so toll, dass die Amerikaner und die Engländer das einfach von uns aus dem Deutschen übernommen haben. Es gibt kein Wort auf Englisch. Richtig gutes Wort. Und dann sagen sie Zeitgeist. Ja. Er hat den Zeitgeist lieb gewonnen. Und der Zeitgeist nach der Bibel wird gelenkt von Satan. Er wird genannt in 2. Korinther 4 der Gott dieser Welt. Und in Johannes 12, 31 der Fürst dieser Welt. Und er hat da ein 3-Punkte-Programm, das er eben in Variationen durch alle geschichtlichen Zeitepochen hindurchführt. Aber immer mit Adaption, also mit Anpassung an eine bestimmte Zeitepoche, die durch bestimmte Modeerscheinungen gekennzeichnet ist. Lesen wir 1. Johannes 2, Vers 14, B.
Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.
Ja, da haben wir diese 3 Punkte. Alles, was in der Welt ist, und Welt meint hier dieses System, das Satan aufgebaut hat, mit dem er die Menschen beherrscht. Und da spielt eine Rolle seit dem Sündenfall. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Wir sehen, als die Schlange Eva versuchte, in 1. Mose 3, da kam Eva auf die Idee zu denken, diese Frucht, die verbotene Frucht, ist schön, angenehm, um anzuschauen. Das war das Problem, das falsche Begehren über die Augen. Die Frucht war objektiv schön, ja? Aber das Schöne hat sie verlockt, etwas zu wollen, was Gott ihr nicht geben wollte. Und das war das Problem. Aber es ging über die Augen. Und dann war es für sie auch so, sie dachte, das wäre ein Genuss, diese Frucht zu essen. Das ist die Lust des Fleisches. Also ein innerer Impuls, etwas zu wollen, was Gott uns eigentlich nicht geben will. Und das ist Sünde. Und weiter, sie dachte, die Schlange hat ja erklärt, wenn man diese Frucht isst, wird man so weise werden wie Gott. Höhere Erkenntnis. Ein höheres Wissen zu haben. Und das kann ganz gefährlich sein. Und das ist auch das Problem von Esoterik. Das ist nämlich der Wunsch, höheres Wissen sich anzueignen aus einer Welt, die eine verbotene Welt ist, weil es die Welt der gefallenen Dämonen ist. Aber das war bei ihr ein Problem. Und jetzt kann man die ganze Weltgeschichte durchgehen und sieht, dass die Menschen ständig auf der Grundlage von diesen 3 Punkten zu Fall kommen. Lust der Augen, also Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens. Und hier im 1. Johannesbrief sehen wir, Johannes spricht die Gläubigen an, die schon eine gewisse Entwicklung hinter sich haben. Er nennt sie Jünglinge. Und er sagt, ihr seid stark. Das Wort Gottes ist in euch. Wohnt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Und das sind eigentlich die Grundlagen, um dann eben das auch ausführen zu können. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Also man lernt diese Dinge, die uns auf diesen 3 Ebenen zu Fall bringen können, diese Dinge zu hassen. Und wir sehen, Demas hat diese Dinge liebgewonnen. Und dann war es für ihn klar, ich fahre nicht mehr weiter mit dem Apostel Paulus. Und überhaupt, jetzt ist sowieso Schluss mit dem Mann, der kommt nicht mehr aus diesem Kerker raus. Ich mache aus meinem Leben noch etwas. Etwas, was der Mann verloren hat. Und sehen wir, das ist der Kontrast zu Vers 8. Da sagt ja Paulus nicht nur, ich habe das Ziel erreicht, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben bewahrt, ich bekomme jetzt schließlich den Siegeskranz der Gerechtigkeit. Sondern er sagt, nicht allein aber mir kommt ein solcher Siegeskranz zugute, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben oder lieb gewonnen haben. Das ist ein Perfekt. Diese Form ist ein Resultativ, man kann das umschreiben mit einem Punkt und eine Wellenlinie. Also ein Punkt, wo man etwas lieb gewinnt und jetzt hat man es auch lieb. Darum die Wellenlinie. Das drückt das griechische Perfekt, ist etwas ganz anderes als das deutsche Perfekt, aus. Das ist ein Aspekt, den man nennt Resultativ. Also man kann sehr schön übersetzen, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Und wir haben gesehen, letztes Mal Erscheinung, Epiphaneia, meint ganz speziell das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Wenn er kommen wird, um all den Hochmut dieser Welt niederzuschlagen und auch alles, was eben verbunden ist mit der Lust der Augen und Lust des Fleisches. Und nun ist es so, man kann diese Erscheinung des Herrn Jesus nicht lieben, wenn er kommt als Richter, um hier das letzte Wort zu sprechen, auch über alle Modeerscheinungen in unserer Gesellschaft. Und das muss ich jetzt nicht aufzählen, wo wir hier angekommen sind. Geschichtlich an einem Punkt, den hat man noch in keiner Kultur jemals erreicht. Also dass Dinge als richtig bezeichnet werden und wer diese Dinge nicht richtig findet, der ist eigentlich eine Art kriminell. Das hat es noch in keiner Kultur gegeben. Und schon so viele Kulturen haben einen Punkt erreicht, wo die allgemeine Moral zum Zusammenbruch kam und dann folgte auch der Zusammenbruch der Kultur. Also ein Gesetz durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Wenn eine Kultur diesen Punkt erreicht, dann ist sie eigentlich bestimmt, bald unterzugehen. Und das wird mit Europa nicht anders sein. Und mit Nordamerika. Das macht uns das prophetische Wort klar. Aber noch nie war dieser Punkt erreicht in dieser Weise wie heute, wo man sogar die Schöpfungsordnung auf den Kopf stellt. Also, Jesus Christus wird das letzte Wort sprechen. Und er wird denen, die seine Erscheinung lieben, wird er eine Vergeltung geben. Aber jetzt sehen wir einen Kontrast in Vers 19. Da sehen wir auch jemanden, der etwas liebt. Aber er liebt nicht den Herrn Jesus. Und seine Herrlichkeit, die er zeigen wird, wenn er kommen wird auf den Wolken des Himmels, mit großer Pracht und Majestät. Nein, er hat den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen. So da unten. Schrecklich. Und das war für den Apostel Paulus eine solche Frustration. Man denkt, man sich vorstellen, er ist im Todeskerker. Er weiß, jetzt ist alles fertig und ich kann auch nichts mehr irgendwie noch reparieren, was auf dem Missionsfeld nicht so gut geht. Und da ist noch einer bei ihm, Demas. Ah, einer, der bei ihm ist. Ich war in diesem selben Brief, sagt er zum Beispiel in 2. Timotheus 1, das ist alles Repetition. Diese Frustration. Paulus hat gemäß der Apostelgeschichte an keinem Ort so lange gewirkt wie in Asia, in dieser Provinz mit der Hauptstadt Ephesus in der heutigen Westtürkei. Aber in 2. Timotheus 1, Vers 15 sagt er:
Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. unter welcher Philegus ist und Hermogenes.
Danke. Also das war für ihn so traurig. Er hat dort extrem viel investiert. Und er sagt ja auch in Apostelgeschichte 20 gegenüber den Ältesten von Ephesus, dass wie er sich Tag und Nacht eingegeben hat und wie er auch geweint hat um die Gläubigen und gekämpft hat, dass sie wirklich im Glauben klar stehen. Und jetzt sagt er da in der Todeszelle, alle in Asia haben sich von ihm abgewandt. Das heißt nicht, sie haben den christlichen Glauben aufgegeben, aber sie haben den Apostel Paulus auf die Seite geschoben. So eine Enttäuschung. Und jetzt hat er noch Leute, die bei ihm sind, wie ein Demas. Und da sagt er, Demas hat mich verlassen. Das hat noch viel mehr Gewicht gehabt, als wenn man sonst erlebt, ein guter Freund, der einen verlässt. Das ist furchtbar. Aber in dieser Situation noch viel furchtbarer. Und er ist nach Thessaloniki gegangen. Also von Italien, Rom, nach Griechenland. Und irgendwie hat er gewusst, dort in Thessalonich, dort finde ich etwas, was meinem Geschmack passt. Aber dann sehen wir, wer ging auch noch weg von Rom? Ja, Crescens ging nach Galatien, das ist eine Landschaft, auch in der heutigen Türkei. Südgalatien, das ist der Ort, den Paulus auf der ersten Missionsreise besucht hat, mit den Städten Lystra, Derbe und Ikonium. Das war ja auch der Ort, wo Timotheus aufwuchs und durch die Evangelisationsarbeit des Apostels Paulus als Jude zum Glauben an den Messias kam. Nun, Crescens geht nach Galatien, nicht weil er den Zeitlauf lieb gewonnen hat, sondern weil er dort eine Arbeit sah. Aber er musste auch weggehen. Das war auch nicht einfach für den Apostel Paulus. Muss jemand hergeben, aber für eine gute Arbeit. Und dann von Titus, einem Mann, der in der Apostelgeschichte nie erwähnt wird, aber in mehreren Briefen im Neuen Testament. Ein ganz treuer, hingegebener Mann. Titus ging nach Albanien. In meiner Bibel steht Dalmatien, nicht Albanien. Ja gut, erklär doch, wie kommst du auf Albanien?
Dieses Gebiet wird Dalmatien genannt.
Ja, Dalmatien war eine römische Provinz, die umfasste weite Teile des Gebietes, das wir heute Kroatien nennen. Und dann auch Bosnien, Herzegowina, Kosovo, Serbien, Montenegro und eben Nordalbanien. Also es gibt noch mehr als Albanien. Das ist wirklich alles drin. Man muss mit Leuten aus diesem Gebiet sprechen, ob sie wissen, was die Bibel sagt über Ex-Jugoslawien. Das ist ein Missionsgebiet der allerfrühesten Stunde der Christenheit. Und der Apostel Paulus selbst hat dort auch gewirkt. Wo steht das?
Römer 15.
Römer 15, ja. Aber dort steht ja gar nichts von Dalmatien. Ja, schlagen wir mal auf. Du hast ja einen Grund, warum du das sagst. Ja, und zwar, welchen Vers meinst du?
Vers 19.
Ja, der Apostel Paulus spricht also gerade in diesem Kapitel über seinen Missionsdienst und wie es ihm wichtig war, gerade dort den Messias Jesus zu verkündigen, wo das nicht andere schon vorher gemacht haben. Also wirklich Pionierarbeit zu leisten. Und lies doch mal ab Vers 18, Jerry.
Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Mich aber so beeifere, das Evangelium zu predigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf fremden Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denn nicht von ihm verkündigt wurde, die sollen sehen, und die nicht gehört haben, sollen verstehen.
Ja, also Apostel Paulus betont hier, wie gesagt, Vers 20, er möchte dort dienen, wo man nicht schon eine Arbeit gemacht hat in der Verkündigung. Und zwar ging es ihm darum, genau das zu erleben, was in Jesaja 52, wo der leidende Messias prophezeit wird, gesagt wird. Es geht dort um die Nationen. Ich fand das großartige Kapitel über den leidenden Gottesknecht, den Messias. Das beginnt in Jesaja 52, Vers 13 mit: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Und dann wird gesagt, dass er furchtbar entstellt werden wird und leiden wird. Und dass die Nationen das hören wird. Und sie werden staunen. Sie werden eben Dinge hören, die sie zuvor noch nie gehört haben. Und da wird dort gesagt, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die sollen sehen. Und die nicht gehört haben, sollen verstehen. Das sind Nichtjuden, die zum Glauben kommen sollen an den Messias. Und Paulus hat das gemacht und unter anderem eben in Illyrien. Bis nach Illyrien, Vers 19. Und das ist ein anderer Ausdruck. Also, wir haben den Ausdruck Provinz, Dalmatien, aber Illyrien, das umfasst Nordalbanien, dann Kroatien plus Fluss Saba und dann auch Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Kroatien. Also, das sind Begriffe, die sich eben so überschneiden. In großen Teilen überschneiden, Dalmatien, Illyrien. Und das macht klar, dass der Apostel Paulus eben noch mehr gemacht hat, als was in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Und da sagt er, er ist bis nach Illyrien gekommen. Also, er hat gewirkt in Ex-Jugoslawien. Und nun, im Gefängnis kann er das nicht mehr. Aber Titus, sein treuer Mitarbeiter, hat den Apostel Paulus zurückgelassen, weil er wusste, die Arbeit muss weitergehen. Und er ging nach Ex-Jugoslawien. Und dann kommt dieser Satz, Lukas ist allein bei mir. Das ist dieser geliebte Arzt. Der Mann, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Ein Mann, der akribisch gearbeitet hat. Der war eben nicht nur ein guter Arzt, sondern er war ein ausgezeichneter Historiker. Wenn wir kurz aufschlagen in Lukas 1, der Beginn seines Evangeliums, da sehen wir, was sein Anliegen war. Liest du Verse 1 bis 4?
Da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allen von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist.
Vielen Dank. Also, sehen wir, Lukas war ja nicht einer der 12 Apostel. Aber er ist den Augenzeugen, die all diese Ereignisse des Lebens des Herrn Jesus selber miterlebt haben, ist er nachgegangen und hat all dieses Material gesammelt. Und er sagt, ich habe das hier zusammengestellt, vortrefflichster Theophilus. Der Ausdruck vortrefflichster ist ein Ausdruck, der für ganz hohe Politiker im Römischen Reich verwendet wurde. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte verwendet das Lukas nochmals für den Landpfleger Felix, der also über die Juden regierte von Seiten der Römer. Vortrefflichster Felix. Hier vortrefflichster Theophilus. Also einen ganz hochgestellten Mann im Römischen Reich schreibt das Lukas-Evangelium. Und er sagt, ich bin also ganz genau gefolgt diesen Augenzeugen und habe das so gesammelt. Und er wollte es, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach schreiben. Katexes auf Griechisch bedeutet in geordneter Reihenfolge nach Zeit, Raum und Logik. Also bedeutet nicht, dass er alles genau in zeitlicher Reihenfolge aufschreiben musste. Die Hauptsache schon. Aber manches hat er eben geordnet nach einer Logik. Ja? Und das Lukas-Evangelium ist ja so aufgebaut, 5 Teile. Und jeder Teil ist in der Mitte, hat eine Spiegelachse. Und die Geschichten in jedem Teil spiegeln sich. Das haben wir damals, als wir das Lukas-Evangelium in einer langen Serie in diesem Rahmen des Seminars durchgenommen haben, haben wir das gesehen. Fantastisch. Unglaublich. So hat Lukas gearbeitet als Historiker. Und das Ganze hat er aufgeschrieben mit einer Struktur, die einfach umwerfend ist. Weil wir haben damals gesehen, durch die Spiegelung, das ist nicht eine Spielerei, legt ein Abschnitt den anderen aus, durch die Parallele. So erklärt sich das Lukas-Evangelium durch das Lukas-Evangelium. Und das hat er so gemacht, mit dem Ziel, Vers 4, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also es ging darum, die Zuverlässigkeit des Glaubens, der Grundlage des Glaubens, des Lebens des Messias darzulegen. Und die Fortsetzung war ja der zweite Teil des Doppelwerkes, nämlich die Apostelgeschichte. Und da lesen wir auch kurz Kapitel 1, Verse 1 bis 3.
Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sichtbaren, sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt.
Danke. Also, hier sagt er in Vers 3, und er schreibt ja wieder an Theophilus, er sagt, ich habe den ersten Bericht verfasst, das ist das Lukas-Evangelium. Und jetzt geht es weiter. Und sein Ziel ist Vers 3, den er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat. Und Kennzeichen ist hier das Wort Tekmeros auf Griechisch. Tekmeros bedeutet durchschlagender Beweis. Also in vielen sicheren, durchschlagenden Beweisen. Es ging ihm um die Fakten. Und das Grandiose ist, im 19. Jahrhundert hat ein gewisser William Ramsay sich gesagt, er möchte Forschungsarbeit machen im Osmanischen Reich. Die Türkei gab es ja noch nicht. Aber das war das Gebiet der heutigen Türkei. Und zwar wollte er auf die Spuren der Reisen des Apostels Paulus gehen, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben werden. Aber er war damals geprägt von der Tübinger Schule. Das war diese liberal-theologische Schule, die gesagt hat, alles ein Märchen. Apostelgeschichte ist nicht von Lukas geschrieben und alles Fiktion. Diese Reisen hat es gar nicht gegeben. Und da hat er da archäologische Forschung gemacht und im Alter hat er dann ein Buch geschrieben, in dem er sagt, Lukas ist, was seine Präzision als Historiker anbetrifft, unter den besten Historikern der Antike. Und er hat festgestellt, dass die Apostelgeschichte die Dinge so präzise beschreibt und hat da viel Material gesammelt, das das klar macht. Und kam also zur Überzeugung, die Apostelgeschichte ist einfach fantastisch glaubwürdig. Aber in der Zwischenzeit ist etwas vergangen. Nicht wahr? Wenn ich da so alte Leute aus dem 19. Jahrhundert zitiere, könnte man sagen, das ist Schnee von gestern. Ja, aber das ging weiter. Und ein gewisser Colin Hemer hat ein Buch geschrieben, auf der Grundlage von Ramsay ist er weitergegangen und das heißt The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History, so ungefähr heißt das der Titel, und da hat er Material gesammelt. Lukas beschreibt in den richtigen Städten genau die richtigen Beamtennamen. Das war sehr kompliziert im Römischen Reich. Da gab es nicht überall Prokonsule und überall, sagen wir, Lektoren, also Hutenträger und so weiter. Aber er weiß genau, dort spricht er von Konsul. Und dort gab es den Konsul. Dort spricht er von Hutenträgern in Philippi. Und genau dort gab es die Hutenträger. Und so weiter. Ein Riesenmaterial zusammengesammelt. Das Buch ist staubtrocken. Also wenn man etwas Langweiliges lesen will, dann muss man Colin Hemer lesen. Aber das soll ja nicht die Motivation sein, sondern wenn jemand irgendetwas sagt gegen das Lukas-Evangelium oder dann überhaupt die Evangelien, das Lukas-Evangelium bestätigt die anderen Evangelien oder gegen die Apostelgeschichte, dann muss man sagen, ja gut, hast du Colin Hemer gelesen? Nein. Wer ist das? Okay. Lies doch das Buch. Und nachher sprechen wir nochmals. Okay? Ja. Und dann sind die Sachen ganz anders. Dieser Lukas war nicht nur ein fantastischer Arzt, der dann eben Jesus Christus als Mensch vorstellt in seinem Evangelium, sondern er war ein Historiker, der die Fakten im Detail genau, auch das, was man sagen würde, das ist doch nicht wichtig, Nebensache. Ja gut, aber wenn die Nebensachen schon so genau sind, dann erst recht die Hauptsachen. Und so hat also dieser Lukas gearbeitet. Und jetzt sehen wir, Paulus sagt, Lukas ist allein bei mir. Dieser Mann, der den Herrn liebte, der die Wahrheit liebte, dem es ein Anliegen war, Menschen zu überzeugen von der Wahrheit und auch in der Wahrheit zu befestigen. Darum schreibt er diesem vortrefflichen Theophilus, damit er erkennt, wie zuverlässig die Dinge sind, die er gelernt hat im Glauben. Dieser Mann war bei ihm. Und das war eben nicht einfach irgendein Freund. Schlagen wir mal auf, was die Bibel sagt über wirkliche Freunde. Sprüche 17, 17.
Der Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Bedrängnis wird er geboren.
Ja. Das war so einer, dieser Lukas. Ein Freund liebt zu aller Zeit. Nicht nur dann, wenn es gut geht, sondern wenn es ganz schwierig ist. Dann ist er abrufbar. Und noch mehr, nicht einfach zu aller Zeit, sondern und als Bruder für die Bedrängnis wird er geboren. Er ist von Gott eingesetzt worden, um gerade jemanden, der in Not ist, eben genau in der Not, ihm ist geboren für die Hilfe. Ist wirklich dazu geboren. Ein Bruder für die Bedrängnis. Und dann möchte ich noch einen Vers, 18, Vers 24, lesen. Im Buch der Sprüche.
Ein Mann vieler Freunde wird zugrunde gehen. Doch es gibt einen, der liebt und unanhänglicher ist als ein Bruder.
Oh. Es gibt Leute, die haben 800. 125 Freunde auf Facebook. Das ist ja nichts. Andere haben viel, viel mehr. Und die verachten auch gewisse und die sagen ihnen, hast du keine Freunde? Ich glaube, das sind die Dümmsten in der Gesellschaft, die keine Freunde haben. Sag mal auf Schweizerdeutsch, hast du keine Freunde? Das ist furchtbar, nicht wahr? Sowas noch als Vorwurf zu sagen. Es gibt Leute, die haben keine Freunde. Das ist schrecklich. Aber hier wird gesagt, was oberflächliche Freunde ausmachen. Ein Mann vieler Freunde wird zugrunde gehen. Das sind nicht diese Freunde von 1717. Der Freund, der zu aller Zeit liebt, der jederzeit abrufbar ist und der eben geboren ist für die schwierige Zeit. Aber da wird gesagt, doch es gibt einen, die gibt es nicht zu Hunderten, der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder. Und da sehen wir, die Verwandten haben ja immer eine besondere Verantwortung. Ja? Drum, Verwandtschaft ist eine Art Versicherung. Aber das funktioniert nicht immer. Und man kann sehr große Enttäuschungen erleben durch Verwandte, die gerade, wenn es schwierig ist, dann nicht zu einem stehen. Aber dann gibt es einen, der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder, wo die Beziehung enger ist als Verwandtschaftsbeziehung. Und das hat Lukas eben wirklich ausgemacht für den Apostel Paulus. Und das steckt da drin, wenn er so enttäuscht im Gefängnis, alle in Asien haben mich verlassen, Demas hat den Zeitlauf lieb gewonnen, ist weggegangen. Lukas ist allein bei mir. Aber wir sehen, Paulus hat den Wunsch, dass Timotheus zu ihm käme. Das ist ja der Befehl, den wir gar noch nicht angeschaut haben, in Vers 9. Befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Und wo war Timotheus? Am gleichen Ort wie im ersten Timotheusbrief. Das ist auch zur Zeit des zweiten Timotheusbriefes. Er war in Asia, in Ephesus. Und jetzt sollte er also aus der heutigen Türkei reisen nach Italien. Das war nicht ein kleiner Spaziergang. Eine Reise nach Italien, eine Weltreise damals. Und er sagt, befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Eben, um auch diesen Lukas noch zu ergänzen. Und dann gibt er ihm noch weitere Anweisungen, Vers 11. Was ist der nächste Befehl, außer befleißige dich zu kommen, bald zu kommen?
Bring Markus mit.
Nimm Markus mit, der. Denn er ist mir nützlich zum Dienst. Nun hat Paulus den Wunsch, außer Lukas und Timotheus möchte ich gerne auch Markus bei mir haben. Und das hat schon einen besonderen Klang. Es gab einmal ein Riesenproblem zwischen Paulus und Markus. Und zwar, wenn wir zurückdenken, in Apostelgeschichte 13, da waren Barnabas und Paulus in der Gemeinde in Antiochia in Syrien. Das ist aber heute Südtürkei. Das ist der Ort, wo viele Aramäer, und gerade Aramäer, die wir heute in Europa haben, die kommen genau von dort her. Das ist die Hochburg der Aramäer. Und dort haben sie ein Jahr lang in der Gemeinde gedient. Und dann hat der Heilige Geist, Gott hat sie ausgesendet zur ersten Missionsreise. Und sie gehen, ausgesandt vom Heiligen Geist. Aber wir lesen dann in Apostelgeschichte 13, dann haben die beschlossen, wir nehmen auch noch Markus mit. Der hatte aber keine Berufung. Und das war ein Problem. Ich weiß, die Apostelgeschichte beschreibt nicht alles, was richtig war, sondern sie beschreibt, wie die geschichtlichen Bücher immer in der Bibel, die beschreiben, wie es war. Das ist wichtig. Weil manche Leute denken, was steht in der Bibel? Da stehen ja ganz schreckliche Geschichten. Ja, natürlich. Warum? Ja, weil Menschen so schrecklich sein können. Und die Bibel beschreibt, wie es war. Aber wie man das verstehen muss, dann brauchen wir eben die Lehrbücher. Zum Beispiel die Briefe im Neuen Testament, die 21. Oder das Buch der Sprüche. Oder die Tora, das Gesetz Mose. Da können wir Gottes Gedanken und moralische Gedanken sehen und die Geschichten eben richtig verstehen. Und so müssen wir sagen, für einen Dienst braucht es eine Berufung vom Herrn. Und wenn die nicht da ist, ist es gefährlich. Und tatsächlich, die reisen da von Syrien, langen Weg bis in die Türkei, und zwar dort unten beim Mittelmeer, bevor man dann eben über das Gebirge hochgeht, nach Antiochien in Pisidien, heutigen Türkei. Und das ist ja heute so ein Aufstieg für Spitzensportler. Also es geht einfach dort vom Mittelmeer her nur steil, 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 steil hinauf. Und es gibt eine Route dort, speziell also für absolute Spitzensportler. Und da lesen wir, Markus stoppte die Mitarbeit und ging wieder nach Hause. Das war zu viel, dieser Aufstieg. Irgendwie wurde es ihm dort zu viel und er hat diese Arbeit abgebrochen und ist nach Hause gegangen. So geht's. Das Ziel nicht erreicht. Und dann, als später Paulus und Barnabas zusammen wieder auf die zweite Missionsreise gehen wollten, das ist beschrieben in Apostelgeschichte 15, im letzten Abschnitt, da wollte Barnabas seinen Verwandten, Markus, haben wir gesehen, Kolosser 4, mitnehmen auf die Missionsreise. Eine zweite Chance geben. Paulus sagt, nein, der damals gewichen ist, der kommt nicht mit. Der Mann war nicht bewährt für den Dienst. Und die beiden verstehen sich nicht. Beides gottesfürchtige Männer, aber es heißt, es gab eine Erbitterung zwischen ihnen. Und sie konnten sich nicht einigen. Barnabas nahm Markus und ging weg. Wird dann aber auch nicht mehr weiter beschrieben in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte beschreibt dann, Paulus nimmt Silas und er geht auf die Missionsreise. Und das war schon bitter. Zwei so gute Freunde, die sich dann getrennt haben, weil sie im Dienst nicht mehr die Sache gleich sahen. Das kam aber später gut. Offensichtlich. Wenn man sieht in 1. Korinther 9, wie Paulus über Barnabas spricht, mit einer solchen Hochachtung, und das war Jahre später, dann sieht man, es braucht manchmal Zeit, wenn man sich in einer so praktischen Sache einfach nicht einigen kann. Jeder sagt, ich habe Recht. Und hat Argumente. Jungen Leuten muss man eine zweite Chance geben. Jemand, der nicht bewährt ist, kommt nicht auf die Missionsreise. Ja, wer hat jetzt Recht? Und nun ist es so, später gab es eine Wiederherstellung. Und Paulus spricht, haben wir gesehen, Kolosser 4, müssen wir nicht mehr aufschlagen. Er erwähnt Markus und empfiehlt Markus, das ist ein Empfehlungsbrief dort in Kolosser 4, den wir gelesen haben. Er empfiehlt Markus als treuen Knecht, dass man ihn, wenn er auf Besuch kommt, in Kolossä aufnehmen soll. Der steht hinter ihm. Und jetzt sagt er sogar, nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Das ist so schön. Wie eben Dinge wandeln können, wie etwas geschehen kann, wie Veränderung geschehen kann. Und Paulus hat den Wunsch in der Todeszelle, Markus muss auch bei mir sein. Das ist so schön. Bring ihn mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und dann kommt als nächster Tychikus. Auch wieder einen, den Paulus hergegeben hat. Obwohl es ihm wichtig war, dass verschiedene ihn noch unterstützen würden in dieser letzten schweren Stunde seines Lebens. Aber er ist bereit, Tychikus in die Türkei gehen zu lassen. Von Italien, von Rom, nach Ephesus, Hauptstadt von Asia. Das ist ja das Gebiet, wo er nichts mehr reparieren konnte selbst. Alle, die in Asia sind, haben mich verlassen. Es hat noch eine Hoffnung. Tychikus. Tychikus muss dorthin gehen. Und dieser Tychikus hat eine ganz besondere Beziehung zu Ephesus. Warum? Er war offensichtlich der Überbringer des Epheserbriefes. Epheser 6, Vers 21. Paulus hat ja in der ersten Gefangenschaft in Rom, das war 60 bis 62 nach Christus. Wie gesagt, 2 Timotheus 66, 67. Zweite Gefangenschaft. Aber aus der ersten Gefangenschaft wurde er ja wieder frei. Und noch bevor er frei wurde, hatte er verschiedene Briefe geschrieben, wie Epheserbrief, Kolosserbrief, Philemonbrief, dann eben auch den Epheserbrief und, Überraschung, die ich jetzt nicht belege, aber anderswo belegt habe, den Hebräerbrief. Epheser 6, da sagt er in Vers 21.
Damit aber auch ihr um meine Umstände wisst, wie es mir geht, so wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles kundtun, den ich ebenfalls zu euch gesandt habe, damit ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröstet.
Ja, also Tychikus sollte nach Ephesus gehen und er sollte dort auch alles erklären, wie es um Paulus in der Gefangenschaft in Rom am Ende dieser ersten Gefangenschaft steht. Also erste Handinformation. Der Mann hat einen Epheserbrief gebracht. Und der Epheserbrief beschreibt etwas ganz Eindrückliches. Er beschreibt, dass Gott von Ewigkeit her Menschen gewollt hatte als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter. Und zwar heißt es in Epheser 1, dass er die Gläubigen auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, um heilig und tadellos vor ihm zu sein. Und er hat sie zuvor bestimmt zur Sohnschaft, griechisch hygiothesia, heißt eigentlich zur Adoption. Also adoptieren als Söhne und Töchter, hygiothesia. Von Ewigkeit her. Nun, ist natürlich wichtig daran zu denken, in 1. Petrus 1, Vers 2 sagt Petrus, dass Gott auserwählt hat, aufgrund seines Vorherwissens, seiner Prognosis. Und die von der Wetterprognose, die stellen, die machen ja nicht den Entscheid, morgen muss es regnen, ab 2.13 Uhr in Aarau. Aber die erkennen, wie die Entwicklung ist und können dann sagen, um eben ungefähr 2 Uhr wird es regnen in Aarau. Aber diese Vorkenntnis hat keinen Einfluss auf den Ablauf des Wetters. Und so wusste Gott in seiner Allwissenheit, wer, wenn Gott ihn einmal ziehen wird, weil Gott liebt die ganze Menschheit und hat für die ganze Welt, sagt Johannes 3, Vers 16, seinen Sohn gegeben, wer einmal wirklich dieses Angebot von Herzen annehmen wird und seine Schuld Gott bekennen wird, bereuen wird, den bestimme ich zuvor, dass er Sohn bzw. Tochter wird. Ich war in 2. Korinther 6, wird ausdrücklich gesprochen über Söhne und Töchter Gottes. Es wäre eigentlich nicht unbedingt nötig, weil das Wort Söhne in der Bibel, das kann eben auch die weibliche Form mit einschließen, ja, wenn man in der Mehrzahl spricht. Oder das Wort Brüder im Neuen Testament kann oft, nicht immer, wenn nur Männer angesprochen werden, kann man auch sagen Brüder, aber sehr oft bedeutet es Brüder und Schwestern. Auf Deutsch haben wir da ein anderes Wort, Geschwister. Das kommt von Schwester, aber die Vorsilbe G, so eine Pauschalvorsilbe, Kollektivvorsilbe, und wir wissen, Geschwister sind auch Männer, können damit gemeint sein. Ja, und eben, die Bibel spricht also ausdrücklich über Söhne und Töchter. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn. Was hat das zu tun mit Tychikus? Ich habe ihn extra hinten angefangen. Oder man könnte auch sagen, ganz vorne, in der Ewigkeit. Vor Grundlegung der Welt hat Gott Menschen zuvor bestimmt, weil er sie wollte. Und Tychikus wurde geboren im griechischsprachigen antiken Raum. Seine Eltern haben ihm diesen Namen Tychikus gegeben. Und was heißt das?
Zufallstreffer.
Das ist nicht gerade ein toller Name. Nicht wahr? Es gibt Leute, Eltern, die haben so eine schreckliche Ausdrucksweise, die sagen, dieses Kind war ein Unfall. Das ist so übel. Ich war, wenn man verheiratet ist, muss man sich sagen, das ist der geschützte Rahmen der Ehe und das ist der Rahmen, wo Kinder, wenn sie kommen, sind sie willkommen. Ob wir das jetzt so vorhergesehen haben oder nicht, aber die dürfen wissen, wir lieben sie und wir nehmen sie als ein Geschenk Gottes an. Dann haben wir uns, unseren ersten Sohn, haben wir uns lange überlegt, wie nennen wir ihn? Es muss ein kurzer Name sein, der gut aussprechbar ist und nicht einfach 0815. Dann haben wir ihn genannt Nathan. Das heißt Geschenk. Wie?
Der Herr hat gegeben.
Oder einfach gegeben. Er hat gegeben. Der Herr, das wäre dann eben Jonathan. Jo. Der Ewige hat gegeben. Nathan, Geschenk. Er hat gegeben. Genau. Und das war uns wichtig. Alle Kinder sollen wissen, sie sind erwünscht. Aber da denken Eltern irgendwie, dieses Kind war ein Zufallstreffer. Ja gut, und dann geben wir den Namen Tychikus. Muss man sich vorstellen, wie viele junge Leute werden genau das gelernt in der Schule. Wisst ihr, was ihr seid? Sagt ein ganz gescheiter Lehrer. Ihr seid Sternenstaub. Und es hat vor 13,7 Milliarden Jahren, so ungefähr, es kommt da nicht auf ein paar Wochen früher oder später an, hat es geknallt. Und der Big Bang. Und dann kam eine lange, lange Entwicklung von Milliarden von Jahren. Und da hat sich eben Sternenstaub entwickelt und Sterne sind explodiert und aus Sternenstaub sind auch Planeten entstanden später und so weiter. Und schließlich einmal die Erde vor, sagen wir, 4,7 Milliarden Jahren und dann vor 3 Milliarden Jahren durch Zufall hat sich dann Leben entwickelt auf der Erde. Aber das war dann ein weiter Weg von der Amöbe bis zu Goethe. Ja, um es auf den Punkt zu bringen. Aber eben alles eigentlich lauter Zufall. Kein Plan dahinter. Und das hat Auswirkungen. Da muss man sich nicht wundern, wenn Jugendliche denken, was bin ich wert? Viele haben ein Riesenproblem mit Selbstwert. Und warum gibt es Jugendliche, das sollte es doch eigentlich nicht geben, aber die ritzen sich, die sagen, ich spüre mich nicht, ich möchte mich spüren. Oh, was geht da ab? Ja bitte, das sind alles Früchte von dieser üblen Lehre. Und darum brauchen wir eine frohe Botschaft, ein Evangelium. Und wir können sogar solchen sagen, meine Eltern haben mich nie gewollt. Und es gibt, in der Seelsorge kann man solche Sachen hören. Schrecklich. Meine Eltern haben mich nicht gewollt. Oder ich weiß von einem, der sagt, sein Vater, der hat ihn so abgelehnt. Das ist furchtbar. Aber in den Psalmen lesen wir, wenn mein Vater und meine Mutter mich verlassen würde, so würde doch der Herr mich aufnehmen. Und das ist das Wunderbare. Tychikus ist aufgewachsen und dann kam er in Berührung mit dem Evangelium und er kam sogar in Berührung mit dem Epheserbrief, dessen Überbringer er sein sollte, um den Ephesern zu zeigen, Gott hat uns gewollt von jeher. Das ist fantastisch. Und dann kann man auch solche schrecklichen Dinge in Beziehungen, in der Familie, wenn man einen Eindruck hat, oder es ist wirklich so, die Eltern haben mich abgelehnt, oder die Mutter hat mich abgelehnt, dass man darüber hinweggeht und sieht, aber der Vater, der ewige Vater, hat mich gewollt. Und ich war in seinem Plan. Ich bin kein Zufallsprodukt. Und das ist so fantastisch, wenn man denkt, Tychikus überbringt den Epheserbrief. Und 4-5 Jahre später, wo alles so schlimm wird, die Epheser haben sich von Paulus so losgelöst, da schickt er nochmals den Tychikus hin nach Ephesus, um, wenn möglich, etwas zu reparieren. Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir doch nächstes Mal weiter mit dem Mantel in Troas und den Büchern. Das ist auch so fantastisch. Es gibt Leute, die sagen, was ihr glaubt an die Inspiration der Bibel.
Ja.
Ja, dass jedes Wort von Gott inspiriert ist.
Ja.
Also wäre ja, jedes Wort hat eine Bedeutung, hat einen Sinn.
Ja, natürlich.
Schaut mal, 2 Timotheus 4, da sagt Paulus, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bring mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Was hat das für eine Bedeutung für heute? Das war ja nur für damals. Und das steht in der Bibel. Das ist doch überflüssig.
Okay,
dann bis zum nächsten Mal.